Also, fangen wir mal lieber richtig an. Heute möchte ich euch nämlich eine ganz besondere Predigt halten. Und das nicht einmal, weil es meine letzte Predigt hier ist, denn das ist sie ja gar nicht. Nächste Woche predige ich wieder hier und zur Taufe Ende Juni werde ich auch wieder hier predigen. Und es ist sehr gut möglich, dass ich auch später noch öfter mal hier predige. Also, das ist nicht meine letzte Predigt hier. Nein, es ist aus anderen Gründen eine ganz besondere Predigt. Denn erstens ist es etwas, was mir wirklich sehr am Herzen liegt. Und zweitens basiert das alles auf etwas, was ich in den letzten Jahren immer und immer und immer wieder gesagt habe und mittlerweile eigentlich schon seit mehreren Monaten vorbereite. Es geht dabei um ein Beispiel, das ihr kennen werdet. Also zumindest dann, wenn ihr mit mir zusammen Bibel studiert habt. Aber ich lasse euch erstmal noch einen Moment schmoren und sage euch erst später, worum es dabei geht. Meine Predigt heute, die baue ich auf drei einzelne Bibelverse auf. Ich hätte auch andere Verse nehmen können, denn das, was ich euch heute sage, das steht nicht nur in diesen drei Versen. Ich habe einfach nur drei prägnante Verse rausgesucht, in denen die Botschaft schön knackig dargestellt wird. Aber bevor ich zum ersten Vers komme, habe ich noch eine kurze Geschichte für euch. Keine Ahnung, ob sie wahr ist, aber sie ist schön. Und sie hilft dabei, uns auf das Wesentliche zu konzentrieren. Bei einer Frau wurde Krebs diagnostiziert. Sie hatte nur noch 3 Monate zu leben. Ihr Arzt riet ihr, mit den Vorbereitungen für ihren Tod zu beginnen. Also nahm sie Kontakt zu ihrem Pastor auf und bat ihn, zu ihr nach Hause zu kommen, um mit ihm ihre letzten Wünsche zu besprechen. Bei diesem Treffen teilte sie mit, welche Lieder bei der Beerdigung gesungen werden sollten, welche Bibelstellen sie gelesen haben wollte, welche Kleidung sie tragen wollte. Sie sagte ihm auch, dass sie zusammen mit ihrer Lieblingsbibel beerdigt werden wollte. Als alles vorbei war, als alles vorbereitet war, der Pastor wollte gerade gehen, da erinnerte sich die Frau plötzlich noch an etwas. Es war etwas, was ihr ganz wichtig war. »Da ist noch etwas«, sagte sie aufgeregt. »Was denn?«, fragte der Pastor. Die Frau fuhr fort. »Das ist sehr wichtig. Ich möchte mit einer Gabel in meiner rechten Hand beerdigt werden.« Der Pastor sah die Frau an und wusste nicht so recht, was er sagen sollte. »Das schockiert dich, nicht wahr?«, fragte die Frau. »Nun, um ehrlich zu sein, verwirrt mich der Wunsch etwas«, meinte der Pastor. Und die Frau erklärte, in all den Jahren, in denen ich an Gemeindeveranstaltungen teilgenommen habe, bei denen gegessen wurde, und seien wir ehrlich, Essen ist ein wichtiger Teil von jeder Veranstaltung, egal ob geistlich oder nicht, bei jeder dieser Veranstaltungen war es mir immer am liebsten, wenn derjenige, der das Geschirr des Hauptganges abräumte, sich zu mir beugte und sagte, Sie können Ihre Gabel behalten. Das war mein Lieblingsteil, weil ich wusste, dass noch etwas Besseres kommen würde. Wenn man mir sagte, ich solle meine Gabel behalten, wusste ich, dass ich gleich etwas Großartiges bekommen würde. Nicht nur Pudding oder Joghurt, sondern Kuchen. Etwas wirklich Gutes. Ich möchte also, dass die Leute mich in dem Sarg mit einer Gabel in der Hand sehen und sich fragen, was soll die Gabel? Und dann möchte ich, dass du ihnen sagst, es kommt noch etwas Besseres, also behalte auch du deine Gabel. Paulus schreibt uns in Philipper 3, Vers 20, und das ist mein erster Vers für heute, er schreibt dort, unser Bürgerrecht aber ist im Himmel, woher wir auch erwarten den Heiland, den Herrn Jesus Christus. Unser Bürgerrecht ist nicht hier auf der Erde, sondern im Himmel. Es wartet noch etwas Besseres auf uns. Das ist doch wirklich eine gute Nachricht, oder? Das Beste kommt noch. Wobei das so gar nicht so ganz stimmt. Denn Paulus schreibt, unser Bürgerrecht ist im Himmel. Man sieht es jetzt noch nicht so ganz, aber wir sind jetzt schon Himmelsbürger. Johannes Chrysostomos war Erzbischof von Konstantinopel und er gilt als bester Prediger der alten Kirche. Keine Ahnung, kann ich nicht beurteilen. Er hat jedenfalls im 4. Jahrhundert nach Christus bereits geschrieben, wenn du ein Christ bist, gehört dir keine irdische Stadt. Der Baumeister und Schöpfer unserer Stadt ist Gott. Auch wenn wir die ganze Welt in Besitz nehmen, sind wir doch nur Fremde und Gäste in ihr. Wir sind im Himmel eingeschrieben. Dort ist unser Bürgerrecht. Und das ist es, was ich zu Beginn meiner Predigt gerne klarstellen möchte. Wir sind Himmelsbürger. Das ist eine sehr wichtige Botschaft. Wir leben zwar hier auf der Erde, aber eigentlich sind wir Himmelsbürger. Paulus schreibt daher auch in Epheser 2, Vers 19, so seid ihr nun nicht mehr Gäste und Fremdlinge, sondern Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen. Wir sind Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen. Unser Bürgerrecht ist im Himmel. Aber es ist ja eigentlich noch viel besser. Denn in Galater 4, Vers 4 bis 7, da lesen wir, als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau und unter das Gesetz getan, damit er die, die unter dem Gesetz waren, erlöste, damit wir die Kindschaft empfingen. Weil ihr nun Kinder seid, hat Gott den Geist seines Sohnes gesandt in unsere Herzen, der da ruft, aber lieber Vater. So bist du nun nicht mehr Knecht, sondern Kind. Wenn aber Kind, dann auch Erbe durch Gott. Wir sind Gottes Kinder und wir sind seine Erben. Und wie gesagt, alles, was ich euch heute erzähle, findet ihr nicht nur ganz versteckt in einem einzelnen Vers. Etwas Ähnliches schreibt Paulus auch nochmal in Römer 8, Vers 14 bis 17, nämlich, denn welche der Geist Gottes treibt, die sind Gottes Kinder. Denn ihr habt nicht einen knechtlichen Geist empfangen, dass ihr euch abermals fürchten müsstet, sondern ihr habt einen kindlichen Geist empfangen, durch den wir rufen, aber lieber Vater. Der Geist selbst gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Sind wir aber Kinder, so sind wir auch Erben, nämlich Gottes Erben und Miterben Christi, wenn wir denn mit ihm leiden, damit wir auch mit zur Herrlichkeit erhoben werden. Unser Bürgerrecht ist im Himmel. Wir sind Himmelsbürger. Wir sind Mitbürger der Heiligen. Und das ist das Beste überhaupt, wir sind Gottes Kinder. Er ist unser Vater. Er hat uns adoptiert und er hat uns zu seinen Erben gemacht. Wir dürfen Vater zu ihm sagen. Unser Bürgerrecht ist im Himmel. Gott ist unser Vater. Wir gehören zu seiner Familie. Das ist eine wunderbare Tatsache. Und es ist eine wirklich wichtige Voraussetzung für den Hauptteil meiner Predigt. Also für den Teil, der jetzt kommt. Und dazu habe ich mir Philipper 4, Vers 13 für euch ausgesucht. Dort schreibt der Apostel Paulus, ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht. Ja, ich weiß natürlich, dass der Vers aus dem Zusammenhang gerissen ist. Ich weiß ganz genau, dass es im näheren Kontext darum geht, dass Paulus es gelernt hat, Mangel zu leiden und Überfluss zu haben. Das ist mir klar. Aber wie gesagt, erstens habe ich meine Verse gewählt, weil sie sehr knackig und prägnant die Botschaft weitergeben. Und zweitens kann ich das, was ich euch dazu sage, auch problemlos mit anderen Versen verdeutlichen. Und so hätte ich bei diesem Punkt beispielsweise auch auf Markus 9, Vers 23 zurückgreifen können, wo wir lesen, Jesus aber sprach zu ihm, du sagst, wenn du kannst. Alle Dinge sind möglich dem, der da glaubt. Oder denkt an Markus 11, Vers 23 und 24. Wahrlich, ich sage euch, wer zu diesem Berge spräche, hebt dich und wirft dich ins Meer und zweifelte nicht in seinem Herzen, sondern glaubte, dass geschehen werde, was er sagt, so wird's ihm geschehen. Darum sage ich euch, alles, was ihr bittet in eurem Gebet, glaubt nur, dass ihr es empfangt, so wird's euch zuteil werden. Die Stellen, die hätte ich auch nehmen können. Es klingt halt einfach besser, wenn ich sage, ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht. Deshalb der Vers. Aber ihr seht schon, die Aussage, die ist nichts Besonderes. Oder ich sollte vielleicht besser sagen, die Aussage ist keine Ausnahme. Etwas Besonderes ist sie dennoch. Denn alle Dinge sind möglich dem, der da glaubt. Das ist etwas Besonderes. Aber wie bitteschön soll das denn möglich sein? Nun, damit komme ich jetzt zu einem Beispiel, auf das ihr wartet. Und auch, wenn es viele von euch schon kennen, wird ganz bestimmt trotzdem noch mal was Neues dabei sein. Es lohnt sich also zuzuhören, auch wenn euch wahrscheinlich klar ist, was ich sagen werde, sobald ich das hier mache. Na, wer weiß, worum es geht? Einer lacht, die anderen gucken nur verwirrt. Stellt euch mal vor, ihr habt einen reichen Vater. Stellt euch das mal vor. Und weil euer Vater euch so sehr liebt, gibt er euch eine Kreditkarte. Aber nicht nur irgendeine Kreditkarte. Was er euch gibt, ist eine goldene Kreditkarte mit diamantbesetzten Platin-Applikationen. Oder anders gesagt, sie ist ohne Limit. Eine Kreditkarte ohne Limit. Und mit dieser Kreditkarte könnt ihr euer Leben meistern. Ihr seid nicht auf BAföG angewiesen, ihr müsst nicht arbeiten, ihr müsst keine Schulden machen. Wenn ihr irgendwas braucht oder einfach nur haben wollt, könnt ihr eure Kreditkarte vorzeigen und es euch kaufen. Aber euch ist ganz schnell klar, dass das kein normales Leben ist, das ihr auf diese Art führt. Und das wollt ihr nicht. Ihr wollt sein wie eure Freunde. Ihr wollt selbst für euren Lebensunterhalt sorgen. Ihr wollt erwachsen sein. Ihr wollt euch euren Lohn selbst verdienen. Und deshalb lasst ihr eure Kreditkarte im Geldbeutel und benutzt sie nicht. Das ist so ungefähr das, wie Jesus hier auf der Erde gelebt hat. Er hat einen reichen Vater, aber er hat auf seinen Reichtum verzichtet. Oder besser gesagt, er ist Gottes Sohn und Gott liebt ihn. Und deshalb hat er ihm vollen Zugriff auf seine Macht gegeben. Denn so wie Gott ist auch Jesus allmächtig. Gott und Jesus sind wesensgleich. Jesus ist Gott und deshalb hatte Jesus hier auf der Erde bildlich gesprochen immer eine solche Kreditkarte bei sich. Er hatte die God-Card und hätte sie jederzeit einsetzen können. Aber hier auf der Erde hat er ganz bewusst auf seine Göttlichkeit verzichtet und als Mensch gelebt. Er hat seine God-Card niemals eingesetzt. Das ist so ungefähr das, was wir in Philipper 2, Vers 6 und 7 lesen. Dort schreibt Paulus, er, der in göttlicher Gestalt war, hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein, sondern entäußerte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an, ward den Menschen gleich und der Erscheinung nach als Mensch erkannt. Jesus hat auf seine Göttlichkeit verzichtet und als Mensch gelebt. Er hatte seine God-Card immer bei sich, aber er hat sie nie benutzt, weil er ein Vorbild für uns sein wollte. Und zwar ein Vorbild, das nicht abgehoben oder unerreichbar ist. Und stattdessen wollte er uns zeigen, wie das Leben als Mensch eigentlich gedacht ist. Das ist beispielsweise auch der Grund dafür, dass ihn der Teufel in Matthäus 4 überhaupt versuchen konnte. Und genauso ist das der Grund dafür, weshalb Jesus den Teufel in Matthäus 4 nicht einfach vernichtet hat, sondern ihn mit menschlichen Mitteln in seine Schranken verwiesen hat. Aber jetzt passt mal auf. Jesus hat als Mensch auf dieser Erde gelebt und trotzdem die ganzen Wunder vollbracht, von denen wir in der Bibel lesen können. Er hat als Mensch hier auf der Erde gelebt und trotzdem andere Menschen geheilt. Er hat als Mensch hier gelebt und trotzdem sind durch sein Wirken Dämonen ausgefahren und Tote auferstanden. Glaubt ihr das? Und wenn ja, wie bitteschön ist das denn möglich? Nun, die Erklärung ist, Jesus hat zwar als Mensch auf dieser Erde gelebt, aber er hat hier als perfekter Mensch gelebt. Und ein perfekter Mensch hat eine perfekte Beziehung zu Gott. Denn dazu sind wir geschaffen. Und durch seine perfekte Beziehung zu Gott konnte Jesus als Mensch diese Wunder vollbringen. Er musste seine God-Card gar nicht einsetzen, weil er eine so enge Verbindung zu seinem Vater im Himmel hat. Er musste seine göttliche Macht nicht nutzen, weil er sich voll und ganz auf seinen Vater im Himmel verließ. Wollt ihr wissen, wie ich darauf komme? Nun, zunächst mal natürlich durch den Kurs, den Spuren Jesu folgen, den wir vor vielen Jahren mal hier gemacht haben. Da habe ich mir das Beispiel ja damals geklaut. Auch wenn dieser Dan Spader in seinem Kurs eigentlich viel zu wenig aus diesem tollen Beispiel gemacht hat. Aber ich komme auch darauf, aufgrund von verschiedenen Bibelstellen. Und auf diese Bibelstellen möchte ich euch jetzt gerne hinweisen. Denn in der Bibel sehen wir sehr deutlich, wie eng Jesu Beziehung zu seinem Vater war. Immer wieder zog er sich zurück, um zu beten. Und das sehen wir beispielsweise, bevor er seine 12 Jünger ausgewählt hat. Hätte er seine God-Card eingesetzt, hätte er sofort gewusst, welche 12 Leute er nehmen soll. Aber da er hier auf der Erde als Mensch lebte, suchte er Rat bei seinem Vater. Und so lesen wir in Lukas 6 in den Versen 12 und 13. Es begab sich aber zu der Zeit, dass er auf einen Berg ging, um zu beten. Und er blieb die Nacht über im Gebet zu Gott. Und als es Tag wurde, rief er seine Jünger und erwählte 12 von ihnen, die er auch Apostel nannte. Jesus suchte die Nähe zu seinem Vater, ganz besonders vor einer so bedeutenden Entscheidung. Er wandte sich an Gott, um Beistand von ihm zu bekommen und um weise zu handeln. Oder denkt an die Begebenheit nach der Speisung der 5000 und bevor Jesus den Jüngern auf dem See Genezareth erschien. Beziehungsweise denkt an den Grund, warum Jesu Jünger überhaupt alleine mit dem Boot weggefahren sind und Jesus ihnen auf dem Wasser hinterherlaufen musste. In Matthäus 14, Vers 22 und 23 wird uns berichtet: Und alsbald trieb Jesus seine Jünger in das Boot zu steigen und vor ihm hinüberzufahren, bis er das Volk gehen ließe. Und als er das Volk hatte gehen lassen, stieg er allein auf einen Berg, um zu beten. Und am Abend war er dort allein. Und das Boot war schon weit vom Land entfernt und kam in die Not durch die Wellen, denn der Wind stand ihm entgegen. Nachdem Jesus mehr als 5000 Leute versorgt hatte, suchte er Ruhe und das Gespräch mit Gott. Ich kann mir gut vorstellen, dass er erschöpft war. Und dass die Nähe Gottes der Ort war, wo er wieder auftanken konnte. Und etwas ganz Ähnliches gilt natürlich auch für die Nacht im Garten Gethsemane, wo wir in Markus 14, Vers 32 bis 35 lesen. Und sie kamen zu einem Garten mit Namen Gethsemane. Und er sprach zu seinen Jüngern: Setzt euch hierher, bis ich gebetet habe. Und er nahm mit sich Petrus und Jakobus und Johannes und fing an zu zittern und zu zagen. Und sprach zu ihnen: Meine Seele ist betrübt bis an den Tod. Bleibt hier und wachet. Und er ging ein wenig weiter, warf sich auf die Erde und betete, dass, wenn es möglich wäre, die Stunde an ihm vorüberginge. Hier bat Jesus seinen himmlischen Vater um die Kraft, das zu überstehen, was auf ihn zukommen würde. Er suchte Trost bei seinem Vater und er bat um Hilfe für die schrecklichen Ereignisse, die vor ihm lagen. Auch das wäre nicht nötig gewesen, hätte er sich auf seine göttliche Macht verlassen. Aber er lebte bei uns als Mensch. Und er zeigte uns, wie das Leben als Mensch eigentlich aussehen soll, nämlich in Verbindung mit Gott. Und so überrascht es auch nicht, dass uns Lukas in Lukas 5, Vers 16 ganz kurz berichtet: Er aber zog sich zurück in die Wüste und betete. Es war völlig normal für Jesus, dass er sich zurückzog, um die Beziehung zu seinem Vater zu pflegen. Denn diese Beziehung war es, aus der er Kraft schöpfte. Er nutzte nicht seine Göttlichkeit, sondern seine Beziehung zu Gott. Übrigens lässt sich ein Hinweis darauf auch bei einigen Wundern sehen. Bei einigen Wundern, die Jesus vollbracht hat. Erinnert euch an die Speisung der 5000, bei der wird uns berichtet: Und er ließ das Volk sich auf das Gras lagern und nahm die 5 Brote und die 2 Fische, sah auf zum Himmel, dankte und brach's und gab die Brote den Jüngern und die Jünger gaben sie dem Volk. Ich denke, wir sehen hier, wie Jesus seinen Vater um Hilfe bat. Ich denke, er bat Gott darum, dass 5 Brote und 2 Fische ausnahmsweise mal genug sein sollen, um 5000 Männer satt zu kriegen. Oder seht euch Markus 7, Vers 33 und 35, bis 35 an. Da wird uns bei der Heilung eines Taubstummen ganz ähnlich beschrieben. Und er nahm ihn aus der Menge beiseite und legte ihm die Finger in die Ohren und berührte seine Zunge mit Speichel und sah auf zum Himmel und seufzte und sprach zu ihm, Hephata, das heißt, tu dich auf. Und sogleich taten sich seine Ohren auf und die Fessel seiner Zunge löste sich und er redete richtig. Wieder sehen wir, Jesus suchte den Kontakt zu seinem Vater, bevor er den Taubstummen heilte. Und dann gibt's auch noch die Auferweckung von Lazarus. Da wird uns in Johannes 11 berichtet, Jesus sprach, hebt den Stein weg. Spricht zu ihm Martha, die Schwester des Verstorbenen, Herr, er stinkt schon, denn er liegt seit 4 Tagen. Jesus spricht zu ihr, habe ich dir nicht gesagt, wenn du glaubst, wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen? Da hoben sie den Stein weg. Jesus aber hob seine Augen auf und sprach, Vater, ich danke dir, dass du mich erhört hast. Ich weiß, dass du mich alle Zeit hörst, aber um des Volkes willen, das umhersteht, sage ich's, damit sie glauben, dass du mich gesandt hast. Als er das gesagt hatte, rief er mit lauter Stimme, Lazarus, komm heraus. Jesus erweckte Lazarus nicht durch seine eigene Kraft, sondern Gott erhörte Jesu Bitte und weckte Lazarus vom Tode auf. Hätte Jesus das auch selbst gekonnt? Ja, natürlich. Er ist schließlich Gott. Aber hätte er das getan, dann hätte er seine Gottcard genutzt. Er hätte uns dann nicht gezeigt, wie wichtig für uns Menschen die Beziehung zu Gott ist. Er hätte uns nicht gezeigt, wie wir eigentlich leben sollen, eben in einer engen Beziehung zum Vater. Und er wäre nicht als Vorbild für uns in Frage gekommen. Denn ganz ehrlich, ich werde niemals Gott sein, auch wenn ich mich noch so sehr anstrengen werde. Natürlich wird nicht an jeder Stelle, bei der von einem Wunder Jesu berichtet wird, sein Gebet erwähnt. Jesu Worte bei Lazarus' Auferweckung zeigen uns ja, dass er nicht immer laut gebetet hat. Aber da wir von einer sehr guten Beziehung zu seinem Vater wissen, können wir daraus annehmen, dass er es auch bei anderen Begebenheiten getan hat, ohne dass es explizit erwähnt wird. Und auch wenn er nicht gebetet hat, so wissen wir bei Jesus ganz sicher, dass er voll und ganz vom Heiligen Geist erfüllt war. Und daher waren Wunder letztlich sogar möglich, indem Kranke einfach nur sein Gewand berührten. Nicht, weil Jesus seine Göttlichkeit einsetzte, sondern weil er eine perfekte Beziehung zu Gott hatte. Aber nicht nur Jesu Gebetsleben und seine Wunder sind ein Hinweis darauf, dass er seine Gottcard auf der Erde niemals eingesetzt hat. Werft mal einen Blick auf Matthäus 24, Vers 36. Es ist ein Abschnitt, in dem Jesus in seiner Endzeitrede einen Ausblick auf die Zukunft gibt. Aber mitten in dieser Rede sagt er, von dem Tage aber und von der Stunde weiß niemand. Auch die Engel im Himmel nicht, auch der Sohn nicht, sondern allein der Vater. Wie? Jesus weiß nicht, wann das alles stattfinden wird? Wie kann das sein? Wenn Jesus wirklich Gott wäre, müsste er doch allwissend sein, oder? Da muss ich ganz klar sagen, ja und nein. Ja, Jesus ist allwissend, aber nur, wenn er seine Göttlichkeit nutzt. Aber als er auf der Erde lebte, hat er ganz bewusst darauf verzichtet und die Gottcard nicht eingesetzt. Ich denke, ihr habt mittlerweile verstanden, was ich euch damit sagen will. Also zumindest hoffe ich das. Jesus musste seine Gottcard nicht benutzen, weil er als perfekter Mensch eine perfekte Beziehung zu Gott hatte. Wenn er Hilfe brauchte, bat er seinen Vater um Hilfe. Und sein Vater erhörte ihn. Vielleicht denkt ihr jetzt, ist ja alles schön und gut. Aber warum redet der Gerrit so viel darüber? Hat er bei seiner Abschiedspredigt nichts Sinnvolleres zu sagen? Vielleicht irgendwas, was auch Auswirkungen auf mich und mein Leben hat. Ein paar schöne Abschiedsworte oder vielleicht auch etwas Ermutigendes. Nun, wenn das so ist, muss ich euch noch etwas ganz Wichtiges sagen. Wenn Jesus Hilfe brauchte, bat er seinen Vater um Hilfe. Und sein Vater erhörte ihn. Und wisst ihr was? Vorhin haben wir gesehen, wir haben genau denselben Vater wie er. Wir haben genau denselben Vater wie er. Wir sind Gottes Kinder. Wir sind Gottes Erben. Ist euch eigentlich klar, was das bedeutet? Es bedeutet das, was Jesus in Johannes 14, Vers 12 bis 14 gesagt hat, nämlich: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer an mich glaubt, der wird die Werke auch tun, die ich tue. Und er wird noch größere als diese tun, denn ich gehe zum Vater. Und was ihr bitten werdet in meinem Namen, das will ich tun, damit der Vater verherrlicht werde im Sohn. Was ihr mich bitten werdet in meinem Namen, das will ich tun. Habt ihr jemals so wirklich darüber nachgedacht, was das bedeutet? Jesus hat wunderbare Wunder auf dieser Erde vollbracht, als Mensch. Und er hat gesagt, wenn wir an ihn glauben, dann werden wir noch wunderbarere Wunder vollbringen, als Menschen. Zumindest dann, wenn wir unsere Beziehung zu ihm pflegen. Das ist es, was Jesus in Johannes 15, Vers 7 bis 8 meinte, als er gesagt hat: Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch widerfahren. Darin wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und werdet meine Jünger. Wenn wir die Verbindung zu ihm aufrechterhalten und wenn wir mit ihm leben, dann dürfen wir davon ausgehen, dass alles möglich ist durch den, der mich mächtig macht. Das passt zu den wunderbaren Worten, die Jesus seinen Jüngern in Markus 16, Vers 15 bis 18 mitgab. Da lesen wir: Und er sprach zu ihnen: Geht hin in alle Welt und predigt das Evangelium aller Kreatur. Wer da glaubt und getauft wird, der wird selig werden. Wer aber nicht glaubt, der wird verdammt werden. Die Zeichen aber, die folgen werden denen, die da glauben, sind diese: In meinem Namen werden sie böse Geister austreiben, in neuen Zungen reden, Schlangen mit den Händen hochheben, und wenn sie etwas Tödliches trinken, wird es ihnen nicht schaden. Auf Kranke werden sie die Hände legen, so wird es besser mit ihnen werden. Glaubt ihr das? Nun, es steht in der Bibel. Also solltet ihr das glauben? Begonnen habe ich diesen langen Abschnitt mit Paulus' Worten aus Philipper 4, Vers 13. Ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht. Und genau so ist es. Mit Gottes Hilfe ist nichts unmöglich. Wenn wir unsere Beziehung zu ihm pflegen, können wir Menschen unglaubliche Dinge bewirken. Und der Mensch Jesus ist der Beweis dafür. Wir wissen jetzt also, dass wir Gottes Kinder sind, Himmelsbürger. Und wir wissen, dass wir alles vermögen durch den, der uns mächtig macht. Aber trotzdem hat die Sache einen Haken, einen großen Haken. Denn Jesus hat in Johannes 15, Vers 5 gesagt: Ohne mich könnt ihr nichts tun. Das ist ein Problem, ein großes Problem. Und genau deshalb ist der letzte Vers, den ich mir für euch heute ausgesucht habe, enorm wichtig. Denn in Matthäus 28, Vers 20 hat Jesus gesagt: Siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Ohne ihn können wir nichts tun. Das könnte uns ganz schnell frustrieren. Das könnte uns dazu bringen, dass wir einfach alles komplett hinschmeißen. Schließlich können wir nichts tun. Wir werden es niemals schaffen. Wir werden niemals hinbekommen, wozu Gott uns berufen hat. Wir können das nicht. Und ja, das stimmt. Aber nein, wir müssen nicht verzweifeln. Denn wir können es zwar nicht alleine, aber wir müssen es auch nicht alleine. Wir sind nämlich nicht alleine, denn Jesus ist immer bei uns. In Johannes 15, Vers 5 hat Jesus gesagt, dass wir ohne ihn nichts können. Aber hier ist der Zusammenhang entscheidend. Denn wenn wir den ganzen Vers nehmen, sagt Jesus dort: Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Wer die Verbindung zu Jesus aufrecht erhält, der wird Frucht bringen. Ja, ohne ihn können wir nichts tun, aber mit ihm ist alles möglich. Denn wie wir bereits vorhin gesehen haben, hat er nur zwei Verse später gesagt: Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch widerfahren. Wir müssen in ihm bleiben. Das ist unser Job. Und das können wir, weil er bei uns ist, alle Tage bis an der Weltende. Jesus ist immer bei uns. Aber es liegt an uns, die Beziehung zu ihm zu pflegen. Wenn wir unsere Beziehung zu ihm pflegen, dann werden wir Frucht bringen. Wenn wir unsere Beziehung zu ihm pflegen, dann leben wir wirklich als Himmelsbürger. Und alle Dinge sind möglich. Und damit ihr das niemals vergesst, möchte ich jedem von euch zum Abschluss und zum Abschied eine eigene Gottkarte schenken. Wenn du noch nicht in einer Beziehung zu Jesus lebst und deine Sünden noch nicht vergeben sind, dann nimm dir die Karte und stell sie dir gut sichtbar ins Regal. Und lass dich von ihr immer wieder daran erinnern, was du nicht hast, aber was du haben kannst, wenn du dich für ein Leben mit Jesus entscheidest. Denn auch du kannst ein Himmelsbürger werden und die Ewigkeit bei Gott verbringen. Wenn dir deine Sünden aber bereits vergeben wurden, dann nimm einen Stift und schreib deinen Namen auf deine Karte. Mach sie zu deiner persönlichen Gottkarte, denn dann darfst du wissen, du bist ein Himmelsbürger und damit ein Kind Gottes. Du vermagst alles durch den, der dich mächtig macht. Und Jesus ist immer bei dir. Ganz egal, was auch auf dich zukommen mag, darauf kannst du vertrauen, denn Jesus hat es versprochen. Amen. Bevor wir zur Gebetsgemeinschaft kommen,